Thomas hat mir gestern eine Aufgabe gestellt, im Zusammenhang vom Reinheitsgebot zur Reformation, gell? Und ich glaube, es hat schon noch einen tiefen inneren Zusammenhang irgendwo, weil das Reinheitsgebot oder das Reinheitsgesetz ist ja daraus entstanden, dass angefangen ist Bierbrauereien oder die Klöster und so weiter sind Bierbraut und so und da hat man alle Kalbs drin gemischt und so und auch Sachen, wo die Leute nicht so bekömmlich sind, vielleicht sogar manchmal wenn es zu viel gehabt, ein giftig wäre oder so. Darum hat es ein Reinheitsgesetz gebraucht für Bierbrauer. Dass man gesagt hat, nur da kommt rein. Und alles andere nicht. Und in der Reformation ist es auch um da gegangen. Die Reformation, das Solo, da tut ja die Säulen sagen, was sind denn die Säulen von unserem Glauben? Und vor allem auch, was ist es nicht? Da finde ich mindestens so wichtig, was ist es nicht? Das Solo, da heisst eigentlich nur, da tut auch abgrenzen. Und so ist 1516 das Reinheitsgesetz für Bierbrauer in Kraft getreten und 1517 ist der Martin Luther in Aktion getreten. Es wäre ja auch falsch verstanden, wenn man den Eindruck hat, die Reformation ist alleine durch den Martin Luther, es geht nur auf ihn zurück. Da hat es auch Vorläufer gegeben. Ich habe vor einem Jahr circa zum Beispiel über den Jan Hus predigt, der war 100 Jahre vorher in Prag. Der hat die Themen längst auf dem Radar gehabt und ist für das auch gestorben im Konzil in Konstanz, 1425, glaube ich, oder so. Also, oder John Wycliffe, ist auch noch bekannt aus England, der ist auch genau, hat die Punkte eigentlich auch angeprangert. Bei Martin Luther war offensichtlich zeittrifft gewesen und er hat auch den richtigen Charakter gehabt, so den cholerischen Züge, so, wo er auch etwas können bewegen konnte und einen breiten Rücken gehabt hat. Das war dann der Martin Luther, aber in der Schweiz sind es dann auch wieder andere, die das auch mitgetragen haben. Übrigens, wisst ihr, dass die Reformation gescheitert ist? Also das Anliegen von Martin Luther ist eigentlich gescheitert. Er hat nicht eine neue Kirche gründen. Er hat die Kirche reformieren. Dass eine neue Kirche daraus entstanden ist, der protestantische Kirche, ist eigentlich Scheitern von der Reformation. Wir sind eigentlich alle die Reformierten für uns, gehören eigentlich zum Scheitern von der Reformation dazu, sozusagen. Es war nie sein Ziel, eine zweite Kirche zu gründen, sondern er wollte, dass der ganz liebe Christi reformiert wird. Das wäre eigentlich sein Anliegen gewesen. Und jetzt feiern wir die Reformation, aber eigentlich feiern wir hier ein Scheitern. Aber es ist ja nicht nur Scheitern, es hat natürlich auch sehr viel Positives hervorgebracht. Also es ist immer ein bisschen beides. Heute geht es um das Thema Solo Fide. Auf Latinisch nur allein aus Glauben. Und ich mache das nicht sehr systematisch heute Morgen, sondern ich möchte mich dem Thema Glauben, was ich glaube, vor allem mit verschiedenen Geschichten ein bisschen annähern. Glauben ist so ein, oder ist so ein Begriff geworden bei uns, wo so allgemeinläufig ist, dass wir glaube, manchmal nicht mehr wissen, was wirklich ist. Und ich wünsche mir von heute Morgen, dass der Glaube, das Wort Glaube, solo fide, dass man vielleicht nochmal einen neuen Zugang bekommt. Und dann nicht einfach abnicken, ja, glauben tun wir. Glauben tun alle. Auch die Atheisten glauben, dass es keinen Gott gibt. Was ist Glaube? Ich lese zwei Verse aus dem Römer 3. Römer ist also so das Buch, natürlich, das Martin Luther sehr geprägt hat. Vor allem der Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war so der Satz, den Martin Luther sehr geprägt hat. Das ist ein Satz aus dem Alten Testament. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der hat ihn sehr geprägt. Römer 3, Vers 27 und 28 steht, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Da merken wir, es berührt natürlich auch ein ganz starkes Thema von der Gnade. Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Ich erinnere an Gnade, ich erinnere an den Zweifränkler, den Roger ins Publikum geworfen hat. Und gesagt hat, der Zweifränkler kann nichts machen, der kann nur gefunden werden, passiv. Da kommt auch wieder zum Ausdruck, das passiv. Und darum können wir auch nicht stolz sein. Es geschah aufgrund unserer, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Aber was ist denn der Glaube? Kürzlich hat mich nach der letzten Predigt zur Offenbarung, ich weiß, das ist ein bisschen eine schwierige Kost, auch für mich auch, aber auch für euch, hat jemand gefragt, ich habe dir aufgezeigt, dass die glauben, dass die zum Beispiel von diesen Personengericht, dass die nicht alle betreffen, oder? Sondern die glauben ja nicht, oder die Siegel auf dem Stirn haben. Und hat mich nachher jemand gefragt, warum weiss ich denn, ob ich genug und richtig glaube? Hast du dir das auch schon überlegt? Und die Frage möchte ich auch beantworten heute Morgen. Das ist eine ganz spannende Frage. Vielleicht werden wir selber noch gar nicht so drauf kommen, aber das ist eine ganz spannende Frage. Und ich finde es auch wichtig, dass jeder diese Frage für sich beantworten kann. Glaube ich oder glaube ich nicht? Richtig. Glaube ich so, wie es denkt ist in der Bibel oder nicht? Was ist Glaube? Haben wir gehört, es gibt einen Yeti-Glauben. Yeti, oder? Das ist das Monster Schnee in den Himalaya-Gebirgen, so ein Schneemonster. Es gibt Leute, die glauben, dass es Yeti gibt, und es gibt Leute, die denken, nein, gibt es eher nicht. Das ist der Yeti-Glauben, oder? So ein bisschen mit Tab. Das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, mit meinem Leben. Ich habe das Glauben, ob es Gründe gibt, die dafür sprechen, oder ob die Gründe, Argumente gegen ihn stärker sind, und ich kann das abwägen und dann glauben oder nicht glauben. Da wäre so der Yeti-Glaube. Dann gibt es den Aspirin-Glaube. Aspirin, das ist eine Medizin, oder? Für, gegen Fieber, Schmerzen und so weiter. Wenn ich an Aspirin glaube, dann nehme ich es und es hat eine Auswirkung auf mich. Das ist etwas anderes, oder? Das ist ein anderer Glaube. Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen, um zu zeigen, was das bedeutet, ob ich das nehme oder ob ich nur für wahr halte. Übrigens, der Yeti-Glaube, wenn ich ein Glaubensbekenntnis spreche, ich finde das ganz wichtig, und wir haben ein wunderschönes Lied, wir haben es am ersten Tag gesungen, das Glaubensbekenntnis. Ich finde das wichtig, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben, aber Glaubensbekenntnis ist gehört eigentlich nur zum Yeti-Glauben. Das hat ja nichts mit mir zu tun, wenn ich damit mache. Aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, was ist denn der Inhalt für unseren Glauben, das ist schon auch wichtig. Also ich sage nicht, der Yeti-Glauben ist schlecht und der Aspirin-Glauben ist nur richtig. Es braucht beides. 1824. Ich erzähle heute zwei Geschichten von zwei Menschen, die zufälligerweise beide 1824 geboren sind. Einer ist der Charles Blondin. Blondin, also ist französisch halt, da kann ich nicht so gut. Blondin, vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört, 1824 bis 1897, das war ein Seilkünstler. Ein französischer Seilkünstler. Das ist sein Künstlername, Blondin, weil er blond war, glaube ich. Haben sie ihm einfach so gesagt, Charles Blondin. Und der ist einmal an die Niagara-Fälle gekommen. Er war bereits ein Seilkünstler und dort hat er so die Inspiration gehabt, das ist, glaube ich, 1859, gesagt, hat die Vision, ich gehe auf einem Seil über die Niagara-Fälle. Es ist ihm dann aber verboten worden. Dann hat er aber selber nebenzu halt so 350 Meter langes Hanfseil gespannt. Das ist ja ein Halsbrecher, wenn man sich das so vorstellt. Ein Hanfseil. Und hat angefangen, die Leute haben Wetten abgeschlossen, ob er abstürzt oder nicht. Und weil sie darauf gewettet haben, dass er abstürzt, haben sie angefangen am Seil rütteln. Er ist aber nicht abgestürzt. Vielleicht zum Schluss sagen, er ist mit 73 Jahren schon an Zuckerkrankheit gestorben. Im Bett. Aber er hat einfach ein Kunststück gemacht. Er ist auf Stelzen über die Niagara-Fälle übergegangen. Er ist mitten auf den Niagara-Fällen, und das ist wirklich wahr, hat er mit einer Angel hat er aus einem Boot raus eine Flasche Wein geholt und hat eingeschenkt und auf sich selber angestoßen. Einmal ist er mit einer Garette, sage ich dir auch Garette? Eine Schubkarre. Ist er über das Seil hineingefahren. Hat den Herdöpfelsack hineingeladen, ist wieder zurückgefahren. Und alle Leute gesagt, klatschen und gesagt, super, du bist super gut. Dann alle gewusst, der kann es. Und hat er gefragt, glaube dir, dass ich auch einen Mensch kann oder ihn transportieren kann? Dann alle gesagt, ja. Wir glauben, dass du das kannst. Und dann hat er gefragt, wer steigt ein? Dann niemand wollen. Bis sich eine ältere Frau gemolden hat. Sie ist eingestiegen, ist über ihn geführt worden. Übrigens, ja, Pointe noch einmal ein bisschen rauszögern. Einmal hat er seinen eigenen Manager hat er auf die Schulter übertragen und dort ein Seil gelassen. Ausgerechnet, unter den Manager auf der Schulter hatte. Aber sie sind nicht abgestürzt. Er ist ja zuckerkrank gestorben. Auf jeden Fall dann haben alle geklatscht, weil die ältere Frau ist bereit war, zum Einsteigen. Und da ist herausgekommen, dass das seine Mutter war. Was ist Glaube? Glauben ist keine Verstandesübung. Glauben ist nicht nur Wissen, der kann das, sondern Glauben an Jesus Christus bedeutet, ich steige ein. Ich steige ein. Glauben ist der aktive Schritt, unser Vertrauen völlig auf Jesus Christus setzen. Es reicht nicht, um mit dem Kopf zu glauben, dass Jesus uns retten kann. Glaube ist, wenn ich mein Leben in seine Hände lege, wenn ich das ganze Gewicht von meinem Leben auf Christus setze. Wenn ich in seine Garretten einsteige, wenn ich alles, Beruf, Familie, Zeit, Gesundheit, Beziehungen, rückhaltslos Jesus anlege. In die Garretten. Ein erstes Bild, ein zweites Bild. Gell? Vielleicht sagen vielleicht werde ich heute Morgen völlig überschüttet mit Bildern und am Schluss wisst ihr gar nicht, was ich erzählt habe. Aber ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist nicht, wer, zum Beispiel Arche Noah, wäre in der Sintflut nicht wollen umkommen, hätte müssen einsteigen. Es hat nicht gelangt, das Projekt gut zu heissen und Mitglied von der Stiftung Pro Arche Noah zu werden. Die einzige Rettung war, als ganze Person mit Haut und Haar einzusteigen. Genauso ist es am Glauben, total oder gar nicht. Das sind die Alternativen. Josua 3, Vers 10 bis 13, da ist das Volk Israel ist auf dem Weg zum gelobten Land. Sie sind vor einem Jordan gestanden. Hat ziemlich Wasser geführt, der Fluss. Und sie haben nicht gewusst, wie sie da durchkommen. Gott hat zu ihnen gesagt, hey, nehmt die Bundeslade, die 12 Leute von diesen Stämmen sollen vorausgehen. Nehmt die Bundeslade, geht auf den Jordan zu und der Jordan der hat immer noch Wasser vor sich und tönt das Wasser, tönt die Füße ins Wasser rein und dann wird er sich trennen. Aber sie haben zuerst müssen die Füße ins Wasser heben und vorher ist nichts gegangen. Das ist Glauben. Bereit sein, die Füße ins Wasser heben, bevor ich weiß, ob es funktioniert, ob es wirklich passiert oder nicht. Glaube bedeutet, sich Füße nass werden lassen. Johannes 7, Vers 17 steht der Vers, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede, sagt Jesus. Also, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, erst dann wird er erkennen. Die Füße müssen mal zuerst nass werden. Das Vertrauen muss wachsen. Wer ist das grösste Vorbild für Glauben in der Bibel? Oder eines von den grössten? Wer würde er sagen? Abraham. Ich glaube, Abraham wird auch im Römer 4 und so weiter, wird er als das grosse Vorbild für den Glauben angestellt. Warum? Weil er vertraut hat, Gott hat zu ihm geredet mit 75, dass er einen Sohn wird bekommen, Sarah. Wie viele Jahre ist es gegangen, bis der Sohn gekommen ist? Wie viel? 25 Jahre, 100 ist er geworden. Sorry, ich habe es nicht gehört. Wir machen auch kein Quiz heute, gell? Das ist nicht ein bunter Abend oder so. Das war gestern. Aber wir haben gewonnen. Nein, das stimmt nicht. Und Gott hat ja schon Humor, oder? Der Sohn hat Isaac geheißen, Lachen. Und das darf man nicht einfach nur negativ sehen, das Lachen. Ich finde, das zeigt etwas von Gottes Humor, den er hat. Aber, die 25 Jahre, muss man sich das einmal vorstellen, was das bedeutet hat. Woher glauben wir auch immer wieder, dass Glauben bedeutet, es geht mir gut immer. Und ich bin immer auf einem Höhenflug. Weißt du, in den 25 Jahren von Abraham, das war Wüstenzeit. Das Gerücht hält sich bei uns, in unseren Breitengraden immer wieder, dass wenn du glaubst, dass du dann gesegnet wirst mit Richtung Gesundheit und einem guten Ehepartner. Nein, ich weiß nicht genau, was alles. Einfach, Es läuft einfach, oder? Warum haben wir so Mühe mit der Offenbarung? Warum haben wir so Mühe damit, dass es Sachen gibt in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, wo noch ein bisschen schwer wird für uns? Weil das nicht in unseren Plan passt, weil wir Glauben bedeutet etwas anderes. Eben darum haben wir wahrscheinlich auch die Entrückungstheologie entwickelt. Wir sind dann weg, wenn es schlimmer kommt. Das ist unsere Hoffnung, oder? Das steht gar nicht in der Bibel. Glauben bedeutet aushalten und warten. Ringen mit Gott. Die Juden definieren Jude sein. Mit dem, die im Leadership-Workshop sind, haben das letzte Dienstag gehört, mit Gott ringen. Das ist Glauben, mit Gott ringen. Aus dem Bild aus dem Jakob, oder, der dort am Jabok mit Gott gerungen hat. Da sind ganz viele Hochzeiten, ein neues Thema, gell? Jetzt könnt ihr wieder ein neues Thema. Ganz viele Hochzeiten. Und da verspricht man sich ja einiges, oder? Wenn man heiratet. Ich habe da so ein Eheversprechen, so eine Vorlage gehabt, und da steht zum Beispiel, so als Vorlage in schlechten Tagen, Doppelpunkt, also man darf das nicht so sagen, aber einfach, um daran erinnern, was man einander versprechen kann. Ich gebe dich nicht auf, auch wenn du krank, behindert oder entstellt bist. Als ich meiner Frau da versprochen habe, ich keine Ahnung, wenn ich verspreche. Keine Ahnung, was das überhaupt heisst, Eheleben. Wie das in 25, jetzt sind wir 25 Jahre geheiratet, ja. Heute, mit dieser Erfahrung von 25 Jahren, glaube ich, Silvia, die wird zu mir heben, auch wenn es, ich bin ja schon ein bisschen entstellt und so. Aber wenn es so schlimmer kommt. Aber am Anfang, wenn man sich da verspricht, die jungen Leute, Simi und Juliana, die haben ein wunderschönes Eheversprechen gehabt, ich habe keine Ahnung, wann ihr einander versprochen haben. Aber schön, dass man es aus Idealismus macht, natürlich. Und auch richtig. Das ist ein Wort, das man ausspricht. Glauben ist, die Erfahrung machen, dass es hebt. Und das kannst du nicht im Voraus, das hat dir etwas zu tun mit den Füßen nass machen. Du kannst nicht im Voraus, du musst es wagen mit Gott. Du musst darauf einladen, du musst einsteigen in der Garette und erfahren, ja, es hebt. Und wenn du ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, wirst du immer mehr glauben, jawohl, selbst wenn ich entstellt bin und krank oder behindert bin, es verhebt. Solo fide heisst es, nur aus Glauben, allein aus Glauben. Ich habe schon gesagt, das sollte auch abgrenzen, weißt du es denn nicht? Solo schließt ja anderes auch aus. Solo, das ist ein so schönes Wort, das macht wie das Leben einfach. Es konzentriert sich auf ganz wenig, aber Relevanz. Was schließt es aus? Wenn du eine fertige Backmischung kaufst im Migros, um einen Kuchen zu backen, dann hast du gerade so einen kreativen Höhenflug beim Bach und denkst, ich hau noch 2-3 Eier drin, da wird sicher noch viel besser und noch ein bisschen Milch und so weiter. Dann geht es in die Hose. Höchstwahrscheinlich verdirbt da den guten Kuchen. Gleich ist es mit dem Glauben. Wenn du selber den Eindruck hast, das ist schon guter Glaube, allein aus Glauben, aber ich mische noch ein paar Sachen drin, es verdirbt den ganzen Kuchen. Hey, du musst nichts drin mischen. Glauben allein aus Glauben. Der John Batten, das ist auch einer, der 1824 geboren ist. Das ist eben der zweite von meinen Herren heute Morgen. Ein Jot, der ist im 19. Jahrhundert auf die neue Hybride, eine Inselgruppe im Südpazifik gegangen, um den Einwohnern von Jesus dort zu erzählen. Die Angehörigen von den Stämmen dort waren Kannibalen. Sein Leben war also ständig in Gefahr. John Patton hat sich entschlossen, das Johannesevangelium in ihre Sprache zu übersetzen. Aber er hat festgestellt, dass sie kein Wort für Glauben oder Vertrauen kennt haben. Kein Wunder, denn kein hat dem anderen vertraut. Schließlich hat der Patton einen Weg gefunden, das gesuchte Wort zu übersetzen. Eines Tages, wo ihn sein Angestellter aufgesucht hat, hat sich der Patton in seinen Stuhl zurückgelehnt, hat die Füße vom Boden hochgehoben und gefragt, was mache ich jetzt gerade? Die Antwort war ein Wort, das so viel bedeutet hat, wie sich mit ganzem Gewicht auf etwas lehnen. Der Begriff hat er von dort an für das Wort Glauben verwendet. Glauben ist, wenn wir das ganze Gewicht von unserem Leben auf Christus setzen. Ich komme immer wieder aufs Gleiche. Das ist heute einfach eine Blumenstrauß-Predigt. Mein Vater ist Bauer, hat gemolken und hat einen Melkschemmel gehabt. Er hat ein Eisbein gehabt. Wir jungen Buben und so, wo, wir müssen helfen und so, wir haben immer einen mit drei Beinen. Dass wir nicht umgekehrt sind. Der Glaube an Christus hat nur ein Bein. Und wir stehen extrem in Gefahr, um zusätzliche Beine reinzumachen, falls es dann nicht hebt. In der Reformation war zum Beispiel eben der Ablass gewesen. Wir haben von dem schon einiges gehört, ich muss da gar nichts mehr dazu sagen. Ist schon gut, der Glaube. Und Glaube ist schon gut, dass wir Christus uns gerecht macht und so weiter. Aber zur Sicherheit müssen wir vielleicht das Fegefeuer noch ein bisschen reduzieren. Ganz schlimm in dieser Zeit war einfach auch, dass die Kirche natürlich Besitz angehäuft hat und Macht für sich in Anspruch genommen hat, wo der Kirche überhaupt nicht zusteht. Was sind denn so Stützen, die wir manchmal noch reinmachen, neben dem Glauben? Im Vers im Galater 3, Vers 10 heißt: Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Er hat da zu den Galater geredet, die in Gefahr sind, noch zwei, drei Beine mehr anzumachen, neben dem Glauben. Sie haben zum Beispiel wieder angefangen, Menschenbeschneid oder Reinheitsgebot oder Essensgebot zu erfüllen und so weiter. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr wieder anfangt, auf die Schiene kommt vom Gesetz, dann müsst ihr alle erfüllen. Entweder keins oder alle. Es gibt nicht einen Mittelweg. Es gibt nicht eine Bachmischung und dann zwei Eier drin. Entweder tust du die Bachmischung weg und machst selber etwas. Oder sonst nimmst du die Bachmischung und dann nimmst du die Bachmischung. Entweder lebst du nach dem Gesetz, dann musst du aber alles erfüllen, oder sonst lebst du nach dem Glauben und dann langt. Was ist denn bei uns, unter uns, so Beine, die wir gerne noch zusätzlich dazu nehmen? Ich glaube, das sind manchmal so ein bisschen, eben auch so ein bisschen gesetzliche Haltungen, dass man, oder das Vertrauen, dass man nicht wirklich, dass man schon auf Gott vertraut, aber nicht in allem, dass man zum Beispiel den Partner mal sagt, den Bereich, den möchte ich selber machen. Da glaube ich nicht, dass Gott gut mit mir meint. Oder Sicherheit, Geld, Umgang mit Geld und so weiter. Einfach ein paar Sachen für sich selber behalten und ich nicht glaube, also so eigene Beine noch ein bisschen setzen und ich mich nicht ganz in die Karette einlassen und glaube, dass Gott wirklich schaut. Oder wir tun gute Sachen mit einer falschen Haltung. Zum Beispiel ganz gute Sachen wie gehen, wie beten, wie Bibel lesen. Mit einer so einer Haltung, jetzt habe ich es ja, mit einer so kausalen Haltung, wie der Roger gesagt hat, jetzt habe ich ja regelmäßig Bibel gelesen, jetzt habe ich ein bisschen besseres Gefühl und glaube, dass Gott mir wohlgesonnen ist. Das ist also eine gesetzliche, versteckte gesetzliche Haltung. Ich kann auch eins sagen, der Boden im Himmel ist bedeckt. Aber nicht von unserem Schweiß, sondern vom Blut von Jesus. Versteht ihr das Gleichnis? Der Boden im Himmel ist bedeckt, aber nicht von meinem Schweiß, sondern vom Blut von Jesus. Und ich habe immer wieder gehört von Leuten, oder, die zum Beispiel durch Krankheitszeiten durchgehen, gerade auch im Alter vielleicht, die sagen, jetzt war der ganz Leben so ein treuer Christ gewesen, und jetzt muss er so leiden im Alter. Was hat denn das für einen Zusammenhang? Da ist eine gesetzliche Haltung dahinter. Wenn wir glauben, wir können uns irgendwie etwas verdienen und es geht uns dann ein bisschen besser oder irgendwie. Ich möchte damit nicht sagen, dass Gott nicht Wunder tut und Eingriffe tut und ich bete so von Herzen, dass er bei mir auch nicht ein Wunder tut. Ich glaube, dass Jesus das auch tut. Aber man hat kein Anrecht auf irgendetwas. Die 25 Jahre, wo zu dem Glaubenshelden zugehört haben von Abraham, hey, die 25 Jahre können auch in unserem Leben sein. Und es ist nicht schlechter Glaube, es ist nicht der mehr glaubt. Der hat den höheren Lohn und das fettere Bankkonto als der weniger glaubt. Das hätte ich nämlich nie, das wäre nie Pastor geworden. Ich habe es ganz interessant gefunden, auch der Bala, Mohanatas Balasubramaniam, der ganze Name, wo aus einer anderen Religion kommt und so, da was er so rausgestrichen hat in dem Talk, von denen, die sie sind. Zum Beispiel, hey, das ist ein Gott, der mich kennt. In meiner Religion, im Hinduismus, muss ich Götter kennen. Und da ist plötzlich ein Gott, der mich kennt. Oder der Zweifränkler, das ist ja der Zweifränkler. Oder alles ist gratis. Er wollte, als er ein Abendmahl bekommen hat, hat er Geld dafür gegeben. Und plötzlich gemerkt, das ist gratis, das ist Gnade, hat er Gnade entdeckt. Und für uns sind die Sachen so selbstverständlich geworden, sie dürfen nicht einfach selbstverständlich werden. Und wenn Gnade in unserem Leben selbstverständlich wird, dann wird auch zündflach und unser Glaubensleben wird einfach total abgeflacht. Wie weiß ich, ob ich den richtigen Glauben habe? Das ist für mich, das ist für mich die Entdeckung der Vorbereitung gewesen. Das ist jetzt etwas, was ich selber neu entdeckt habe, darum habe ich so Freude. Ich finde das auch so cool, wir haben gestern über die Bibel geredet und jemand hat gesagt, dass die Bibel immer wieder etwas Neues vorbringt. Und ich bin so fasziniert, dass die Bibel, dass man immer wieder, oder? Ich arbeite jetzt schon einige Jahre mit der Bibel. Und ich weiß sogar, wo geben ist seliger als nehmen steht. Der Jan nicht. Wo ist er? Und habe wieder ganz etwas Neues entdeckt. Und das möchte ich euch zeigen. Und zwar die Frage, mich würde es schon interessieren, was denn du denkst. Wann ist denn der Glauben überhaupt? Woher weißt du, dass dein Glauben echt ist? Und dass du am Schluss von Gott verhebt? Weißt du das? Wir können immer mal daran zweifeln, oder? Wenn es wieder mal so eine schwierige Zeit kommt, können wir denken, ja, ist das nicht echt gewesen? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. So Zweifel zwischen dir. Ist alles nur Einbildung? Bilde ich mir die Beziehung mit Jesus nur ein oder ist das wirklich vorhanden? Ich habe so Fragen immer wieder mal zwischendurch und denke, hä? Verhebt es? Psalm 24, Vers 3 bis 6. Dort geht es um diese Frage. Der Text, ich finde es spannend, dass man im Alten Testament fündig geworden bin, im Psalm. Ich möchte dir zeigen, lesen. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Oder da geht es wirklich darum, zum Berg zu ziehen und auch am Schluss oder nach der Offenbarung, wenn wir zu der Herrlichkeit einziehen. Wer darf? Das ist die Frage, die da gestellt wird. Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keine Meineid schwört. Das ist alles spannend, aber nicht ganz interessant. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm mit Treue begegnen. Und jetzt, daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Da finde ich so etwas verspannend. Die, die nach ihm fragen und ihn suchen. Nicht die, die ihn gefunden haben. Glauben sie ihn gefunden. Und die, die alle Antworten haben, sondern die, die fragen und suchen. Das ist für mich so neu wie Entdeckung, ich habe so Freude. Weil das Kriterium suchen schließt subjektiv Empfinden aus. Wenn das Kriterium finden wäre, wenn da wir stehen, die, die Gott gefunden haben, dann würde ich immer wieder daran zweifeln, haben sie jetzt wirklich gefunden. Oder? Versteht ihr das? Aber wenn es sagt, die nach ihm suchen, dann kann ich sagen, klar suche ich. Jederzeit kann ich sagen, klar suche ich. Da kommt es nicht auf meinen momentanen psychischen Zustand drauf an oder so. Oder mein Empfinden im Moment gerade, sondern jeder von uns hoffentlich kann sagen, klar, ich suche ihn und ich frage nach ihm. Aber niemand von uns kann sagen, das ist jetzt halt ganz gefährlich, gell? dass wir gefunden haben. Aber verstehen Sie den Gedanken? Hey, das war für mich so eine neue Entdeckung und so eine befreiende Entdeckung. Glauben bedeutet, Gott suchen und nach ihm fragen. Und nicht Gott gefunden haben und die Antwort bekommen haben. Hey, ich hoffe so fest, dass das bei dir ankommt. Und dass das etwas mit deiner Heilsgewissheit macht. Es wird so einfach, so entspannt. Und dann aber kommt die andere Seite auch wieder. Kommen wir nochmal. Roger, gell, es ist schön, dass du mir so Vorredner gewesen bist. Der Zweifränkler. Klar wird er gefunden. Klar. Ich merke das nicht immer. Oder in meinem subjektiven Empfinden ist das nicht immer vorhanden. Dass ich den Eindruck habe, ja, klar, ich gehöre, ich kann ihn und so weiter. Aber ich habe darauf vertrauen, dass Gott, wie das verheißen hat, dass er das Verirrte findet und dass er den Zweifränkler verloren gegangen ist, findet. Gott wird mich finden. Und es steht in der Bibel, alle, die ihn von Herzen suchen, werden ihn finden, klar. Aber du wirst nicht immer den Eindruck haben, du hast ihn gefunden, du wirst oft daran zweifeln. Nicht alle gleich. Aber mir sind die Leute sehr sympathisch, die auch wieder zwischen denen mal daran zweifeln. Weil Zweifel sind die Ameisen in der Hose vom Glauben. Die den Glauben lebendig halten. Zweifel sind die Ameisen in der Hose vom Glauben, die ihn lebendig halten. Es kann nicht darum gehen im Glauben, dass wir alle Zweifel ausräumen, sondern dass wir Gott suchen. Dass wir ringende sind, wir bleiben mit Gott. Und jeder von uns kann sagen, klar, ich suche ihn. Immer wieder. Du gehörst zum wahren Volk Gottes. Du bist im Glauben unterwegs. Und wisst ihr was? Glauben und Vertrauen kommt in der Bibel fast nur als Verb vor. Wenn es als Substantiv vorkommt, dann könnte man sich zu einer Kirche zählen und sagen, ja, das ist ja eine Glaubenskirche, ich gehöre dazu, ich bin im Glauben. Man kann nicht im Glauben sein. Man kann nur glauben und vertrauen. Es ist ein Verb, man muss es tun. Es ist nicht etwas, was man irgendwo besitzt und hat. Es ist etwas, was man gelebt sein. Wie lange bin ich schon am Reden? Ich hätte da gerade einen steilen Schluss machen natürlich jetzt. Ja. Und dann glaube ich natürlich schon auch, das ist auch ganz klar, dass wer an Jesus Christus glaubt, dass es Auswirkungen hat. Jakobus sagt ja ganz klar, Glaube ohne Werke ist tot. Aber die müssen wir nicht suchen. Aus dem Glauben raus, aus dem in Garretten hineinsitzen, wird auch etwas folgen daraus. Es wird Veränderung passieren. Klar. Glauben macht auch glücklich. Ich habe einen wunderbaren Artikel gelesen, ich möchte den einfach noch vorlesen, weil ich den Eindruck hatte, hat etwas mit Glauben zu tun. Das sagt der Manfred Lütz, das ist ein katholischer Theologe, den ich hier am Reformationswochenende zitiere. Unser Dorf im Rheinland ist glücklicher, seit wir Flüchtlinge haben. Denn viele Bürger, die uns nur ihre Rente verzehrt hätten, geben jetzt Deutschkurse, begleiteten Flüchtlingsfamilien zum Arzt oder zu Behörden. Man sehe jetzt viel mehr lächelnde Gesichter im Dorf. Den Menschen in Not zu helfen, erlebt man als in sich sinnvoll. Und wenn man etwas Sinnvolles tut, macht das glücklich. Obwohl einem das Wort in dem Moment gar nicht durchs Gehirn geht. Das hat aber auch etwas mit Glauben zu tun. Weil ich glaube, dort, wo wir wirklich mit Jesus unterwegs sind, wo wir wirklich in die Garretten hineingesetzt sind, dort nehmen wir uns den Nöten von unseren Mitmenschen an. Und das macht glücklich. Darum glaube ich auch, dass die Menschen, die in dem Vertrauen zu Jesus leben, dass die auch länger leben. Statistischerweise. Aber nicht, weil sie jetzt, dass wir es richtig verstehen, nicht, weil sie jetzt einfach besonders, weil sie glauben. Es ist so indirekt, oder? Nicht so ganz direkt. Also nicht die Gleichung, oder? Ich glaube eben, und die möchte ich wirklich streichen heute, das ist eine Ungleichung, und mir geht es einfach gut im Leben. Es könnte 25 Jahre sein, wo man ringen tut, bis etwas passiert. Das gehört dazu. Aber ich glaube dennoch, dass über alles gesehen Glaube glücklich macht. Und vor allem, eines Tages werden wir den Berg Zion, bildlich gesprochen, dürfen einziehen, wie wir zum Volk, zu seinem wahren Volk gehören. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, für das Solo Fide, allein aus Glauben. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass ein paar Hilfskonstruktionsbeine noch dürfen abgebrochen werden heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns ganz dürfen auf dich verlassen, in allen unseren Fragen, in allen unseren Lebensbereichen, dass wir ganz auf dich setzen in allem. Und es langt. Ich danke dir, dass es langt. Dass wir nicht selber noch ein bisschen nachhelfen müssen. Es langt. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte dich anbeten, dich loben und preisen. Und ich freue mich so, dass wir jetzt auf deine Anbetungsseite gehen und dich ehren und dich suchen und nach dir fragen. Amen.